Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Mein angekündigtes Thema war Paradigmen der Programmierung. Bis ich dann angefangen habe, die Folien dafür zu machen und gemerkt habe, dass es doch viel mehr war, als ich gedacht habe. Und dass das, was ich erzählen wollte, eigentlich schon für ein Teilgebiet davon reicht. Gut. Ein bisschen zu meiner Person. Mein Name ist Leo und ich studiere hier Informatik an der Uni Ulm, bin jetzt dann im fünften Semester. Und wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist ganz einfach. Und zwar ist dieses Thema Paradigmen der Programmierung eine Vorlesung bei uns, zu der ich letztes Semester Tutor war. Das heißt, ich habe da so ein bisschen Einblick gehabt und habe auch schon versucht, anderen Leuten was beizubringen. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Hoffe ich mal. Gut, dann fangen wir an. So einen kleinen Überblick. Was machen wir heute? Wir schauen uns erstmal an, was gibt es für verschiedene Paradigmen. Und dann würde ich gerne auf eben dieses Teilgebiet eingehen, deklarative Programmiersprachen. Und dann schauen wir uns die logische Programmierung an, regelbasierte Programmierung, also oder Constraint Programming und funktionale Programmierung. Gut. Ja, alles andere kennt man ja schon, genau. So, oder erzähl mal auf, was kennst du denn so für Programmiersprachen? Gut, es gibt objektorientierte Programmiersprachen, da zählt zum Beispiel dazu, genau, Java, C-Sharp, Smalltalk und viele andere. Was jetzt der Unterschied zwischen imperativer Programmierung und deklarativer Programmierung ist, dazu komme ich noch. Ich wollte halt noch hier zeigen, dass es eben anderes gibt, mal abgesehen von C, was wahrscheinlich viele kennen, oder Java, was man zurzeit lernt. Da gab es eben noch Fortran. Das wird gerade ein paar von uns beigebracht. Aber es gibt auch sowas wie Prolog, CHR, das hier an der Uni entwickelt wird, oder alte Sprachen wie Lisp. Und die gehören dann zur funktionalen Programmierung zum Beispiel. Ja. VHDL. Oder ja, Hardware-Beschreibungssprachen. Schwer zu sagen. Würde ich mal das Wikipedia konsultieren, bevor ich da was Falsches sage. Also, das sind Hardware-Beschreibungssprachen. Also ich nehme an.
Dieser Wikipedia, denn stimmt, musst du es richtig da
Ja,
schreiben.
also VHDL oder Verilog, das sind Hardware-Beschreibungssprachen. Das heißt, sie generieren aus Code, den man hat, Hardware. Also ich nehme an, dass es generische Programmierung ist, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Bevor ich da jetzt was Falsches sage, würde ich lieber auf bestimmte andere Quellen verweisen. Ja.
Was mich immer wundert, ist der Name funktionale Programmierung, weil der Funktion in der Prozedur ist für mich das Gleiche. Außer dass eine Funktion vielleicht einen Rückgabewert hat.
Gut, ja, also dazu kommen wir dann jetzt gleich. Und zwar, wir kennen ja alle imperative Programmierung, das ist der Standard, den man kennt. Dazu gehört eben Java oder C oder viele andere Programmiersprachen. Und da ist das Grundverständnis, dass man Eingaben hat und Zustände und diese dann abspeichert. Und wie das Ganze funktioniert, beruht eigentlich nur darauf, dass man diesen Zustand einfach ändert. Das heißt, ich habe eine gewisse Eingabe, sagen wir mal, ich lese eine Zahl ein und nenne sie i und meine Funktion sieht dann so aus, dass ich mit diesem i operiere, dass ich sage, i plus 1 ist dann wieder i. Das heißt, alles, was ich speichere, wird dann in diesen Variablen gespeichert. Und der Vorteil davon ist, dass es sehr nah an der Von-Neumann-Architektur ist. Das heißt, dass man recht systemnahe programmieren kann, wenn man zum Beispiel eine Schleife umwandeln kann in Maschinencode, recht einfach. Und dass man diesen Speicher, den die Architektur vorsieht, eigentlich als ja, ganzen Arbeitsspeicher hat, als Register oder als JAS-Stack zum Beispiel, was dem Arbeitsspeicher entspricht, aber das ist so das Prinzip. Gut, also wenn irgendwelche Fragen sind, dann hoffe ich einfach, dass sich derjenige frei meldet und sich traut. Also das ist hier auch so ein bisschen interaktiv, wenn ich das hinkriege. Gut. Dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Das ist die deklarative Programmierung. Dem entgegenwirkend ist es eben ein Schritt in die andere Richtung, weil man bei imperativer Programmierung beschreibt Schritt für Schritt, was man haben möchte. Und bei deklarativer Programmierung sagt man, was man haben möchte. Ein kleines Beispiel ist ganz am Ende, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte die Summe einer Liste haben. Und bei einem kleinen Java-Programm geht man durch diese Liste durch und weist einer Zwischenvariable eben diesen Wert zu, der dann entsprechend die Summe am Ende ist. Bei deklarativer Programmierung sagt man einfach, ich habe eine Funktion, die eine Funktion ausführt, die immer das erste Element rausnimmt zum Beispiel und dann das nächste Element drauf addiert und das nächste Element drauf addiert und das nächste Element drauf addiert. Und dann kommt das Ergebnis raus. Was es aber nicht ist, also was man da nicht macht, ist, wie man sagt, dass es intern verwaltet wird. Das heißt, man ist etwas unabhängiger von der Architektur und beschreibt nur so den Ablauf, wie das gemacht wird. Das ist jetzt ganz am Ende, aber dazu würde ich jetzt dann irgendwann mal kommen, so, wenn wir noch dazu kommen. Also wie gesagt, einzelne Schritte werden nicht angegeben, also was die Maschine effektiv macht, sondern es wird beschrieben, was gemacht werden soll und man ist somit mehr oder weniger unabhängig von der Architektur. So, Ziel des Vortrags ist, uns so ein bisschen Prolog anzuschauen, ein bisschen Haskell anzuschauen und so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, wie man auch mal anders programmieren kann. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in Prolog. Dann, da sind jetzt hier erstmal ein paar Grundbegriffe, die ich später verwenden möchte. Da ist zum einen ein Atom. Ein Atom ist ein Prädikat der Form, wie es hier dran steht, A von T1 bis Tn. Und ein Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel, ich habe einen Vater. Vater mit dem Namen Manfred. Oder ich habe eine Mutter mit dem Namen Tina und diese beiden sind verheiratet. Ich hätte auch sagen können, Mann Frank und Mutter und Frau Heidi und die beiden sind verheiratet. Und auf dieser Basis, es sind Fakten, auf diesen Fakten kann man dann später auch operieren. Dazu kommen wir dann nachher. Jetzt noch ein Literal ist entweder ein negiertes oder ein nicht negiertes Atom. Und Variablen sind einfach Werte, denen man etwas zuweisen kann, die dann später unifiziert werden können, die dann etwas gebunden werden, damit dann weitergerechnet wird. Und Variablen werden groß geschrieben.
Also Vater, Klammer auf, Manfred, Klammer zu, ist zu interpretieren als Manfred ist Vater.
Genau. Ich habe jetzt. Nee, das sind Fakten, das sind eben diese Atome, die sind eindeutig. Wenn man da jetzt irgendwie eine Variable einbinden möchte, dann fragt man zum Beispiel Vater X, dann wird versucht, dieses X auf irgendetwas zu binden und findet dann zum Beispiel Vater Manfred. Wir können das gleich mal in einem Beispiel demonstrieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine recht große Faktenbasis, viele Männer, viele Frauen und dann auch ein bisschen was Exotischeres wie Elternteil, also sind dann so zum Beispiel ein Vater von einem Sohn. Und da können wir jetzt irgendwelche Anfragen stellen, nicht mit Ruby. SWI Prolog. Genau, dann fragen wir jetzt zum Beispiel, wer ist denn ein Mann? Und dann finden wir Karl, Alois, Dieter und so weiter. Dann können wir also fragen, genau. Dann können wir fragen, ist Karl ein Mann? Und wir kriegen wahr zurück. So die Herangehensweise. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben einen Elternteil definiert als Maria Peter. Das heißt, Maria ist die Mutter von Peter. Dann können wir genauso eine Variable offen lassen und dann fragen, wer ist denn das Kind von Maria? Das können wir gleich mal ausprobieren. Elternteil, Maria ist eine Variable und wir kriegen heraus, dass Maria die Mutter von Peter ist. So, das ist jetzt schon mal ein Anwendungsbeispiel, aber ich würde gern noch darstellen, wie man überhaupt dazu kommt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses Elternteil gehabt als Beispiel. Also haben gesagt, Maria ist die Mutter, haben ein Faktum festgelegt, also ein T-Effektiv und das andere war offen. Und es wird versucht, diese Variable auf einen Wert zu binden, damit das Ganze passt, also damit die Belegung wahr ist. Das heißt, es wird die Liste der Fakten von oben nach unten durchgegangen. Aha. Es wird die Liste von oben nach unten durchgegangen und geschaut, gibt es denn ein Atom, das darauf passt? So, und ich weiß jetzt nicht, wie fit ihr in Logik seid. Das Ganze kann man mit Hornformeln darstellen. Und zwar ist so eine Anfrage eine Implikation nach wahr. Und es kommt einfach raus, verheiratet X-Tina. Also nicht verheiratet X-Tina. Das können wir uns mal im Hinterkopf behalten. So. Das können wir nachher mal machen. Genau. Und zwar direkt danach von mir aus. Also wir haben zum Beispiel eine Funktion gegeben, was wir vorhin gesehen haben. Das war dieses Elternteil, bei dem wir jetzt geblieben sind und haben gesagt, wir können das jetzt noch ein bisschen erweitern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Großvater und zwei Variablen. Die erste Variable soll sein, G ist der Großvater von E und E ist der Enkel. Das ist einfach erweitert, eine Erweiterung von Elternteil. Und das kann ich so verstehen, indem ich sage, ich habe keinen Zeigestock. Ich habe eine Maus, ja, aber es ist nicht so toll. Ja gut. Also, ich habe einen Enkel und ich suche einen Elternteil des Enkels und gebe ihm die Variable V. Das ist dann effektiv der Vater. Und jetzt muss der Vater wieder der Sohn von dem Großvater sein und der Großvater muss ein Mann sein. Es ist soweit nachvollziehbar. Ja?
Wobei der Vater in dem Fall nicht männlich sein muss.
Der Vater muss nicht männlich sein, aber der Großvater. Man könnte das jetzt noch erweitern und fragen, wer ist der Vater von meinem Vater? Dann müsste man da noch hinzufügen, Komma. Genau. Hier sehen wir diese Formel, die kann man übertragen in eine Hornformel und kann sie darstellen als, hier ist ein und so viel, wir haben eine Implikation gegeben, in dem das hier gelten muss und das hier gelten muss und das hier gelten muss und das Ergebnis ist eben dieses Großvater Prädikat. Und wenn wir das jetzt umformen in eine boolesche Formel, also das hier ist effektiv eine Formel, mit der wir arbeiten können in der Prädikatenlogik und sagen einfach, wir lassen dieses G so wie es ist und negieren jedes Literal danach, also dieses E, dieses E und dieses M und negieren, also negieren das und machen aus dem und ein oder, haben wir dann also G oder E oder nicht E oder nicht E oder M, entsprechend mit den Variablen, und können das dann hier in eine Klausel schreiben. So, jetzt sehen wir, hier sind jede Menge Klauseln, die alle mit oder verknüpft sind. Ist der Schritt einigermaßen klar? Genau, es ist ja die Implikation aufgelöst. Also eine Implikation sagt einfach, wenn das da hinten gilt, dann muss das 1 sein. Also ich kann mal die Wahrheitstabelle davon hinschreiben. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sagen, A impliziert B und haben und dann unsere Wahrheitstabelle A und B. Wir haben hier, wir wissen, wenn A wahr ist, dann muss auch B wahr sein. Das heißt, das hier ist 1. Wenn A 0 ist, ist es egal. Dann haben wir hier eine 0, haben wir hier eine 1. Was? Ja. Und das ist auf jeden Fall falsch, weil wenn, wenn A 1 ist, dann muss B 1 sein. In dem Fall ist es aber 0, also es ist da 0. Das wäre jetzt die, Tabelle davon. Und im Grunde ist es irrelevant. Im Grunde ist es nur wichtig zu wissen, dass wir eben diese Formel in sowas hier unten umformen können. Also ist das hier eine Verordnung verschiedener Literale. So, jetzt können wir uns vorstellen, dass die hier alle unverknüpft sind oder verknüpft sind. Und wir wissen, dass A oder nicht A ist 1. Ja? So, das heißt, wenn wir jetzt hier noch irgendwas dazu holen, das ist eben diese Unifikation, da gibt es so einen Algorithmus, den Unifikationsalgorithmus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinschreibe, ich habe hier ein A und hier ein Nicht-A, ja, dann lösen die beiden sich auf. Also ist es die leere Klausel. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Ich möchte diese Formel, die da dasteht, zur leeren Klausel führen. Wenn ich das jetzt also mit unserem ursprünglichen verheiratet ausprobiere, dann habe ich etwas negiert ganz am Ende und versuche das irgendwie zu diesem einen Punkt zu führen, in dem es zur leeren Klausel kommt. Jetzt ist es so, dass in diesem Schritt die Variablen an Werte gebunden werden. Wenn es klappt, kommt eben dieses True raus, wie wir es gesehen haben. Und wenn es nicht klappt, kommt eben false raus. Und wenn es wahr war und irgendwelche Variablen dazwischen gebunden wurden, dann wird die Belegung dafür auch mit ausgegeben.
Diese Schreibweise mit der geschweiften Klammer und den Kommas, was bedeutet die genau?
Es bedeutet einfach, ich habe jede Menge von unverknüpften Literalen.
Oder verknüpft.
Genau, und weil ich eben sowas machen kann, A oder nicht A ist 1, komme ich hier zu einer wahren Aussage ganz am Ende. Und das versuchen wir hier auch. Versuchen irgendwie ganz am Ende zu so einer wahren Aussage zu kommen. Und dann steht auch bei unserem Interpreter einfach True da. Ansonsten kommt da ein False raus. Und programmieren tun wir eigentlich nur damit, indem wir in diesem Schritt die Variablen auf bestimmte Werte legen, also eine Belegung dafür finden. Und das ist dann das, was uns interessiert. Wir haben jetzt hier dieses x offen gelassen. Also ist x effektiv unser Wert, den wir berechnen wollen. Soweit klar. Ja? Okay. Dann können wir mal ein Beispiel machen. Wir haben jetzt hier gesehen, dass wir einfach Anfragen stellen können, wer ist denn verheiratet mit wem? Und haben dann diese Großvaterfunktion gehabt. Jetzt können wir das Ganze nochmal ausprobieren mit. Das wäre jetzt genau das hier. Es gibt einen Enkel. Und wer ist denn der X ist der Vater von Z zum Beispiel. Und Z ist der Vater von X, also ist X der Enkel von Y. So. Das können wir jetzt ausprobieren. Oder wir machen es mit Nachfahre. Nachfahre ist jetzt rekursiv definiert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Anfrage, wer ist denn ein Nachfahre von einem anderen Menschen? Wir haben jetzt verschiedene Namen, sagen wir mal Otto, Dieter und Alois, und wissen, dass der eine der Vater von dem anderen ist. Also muss am Ende herauskommen, dass einer der Vater von dem anderen ist. Genau. Und das heißt, wir sind hier angelangt. Wenn also ein bestimmter Elternteil vorhanden ist von dem Kind, dann sind wir am Ende. Ansonsten haben wir einen beliebigen anderen Vater, mit dem wir dann wieder die Funktion aufrufen. Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Okay, also wir können jetzt hier zum Beispiel wir können hier ein Beispiel machen. Und zwar suchen wir uns irgendeine Frau raus, Lisa zum Beispiel, und fragen nach, ist Lisa Nachfahre von jemandem? Dann sieht man, Lisa ist ein Nachfahre von Alois, Fritz, Jens, Udo, Heinz und so weiter. Das heißt, es wird nacheinander versucht, die Variablen zu binden. Das heißt, wir haben hier verschiedene Prädikate und diese Prädikate können aus verschiedenen Teilen, aus mehreren Teilen bestehen, aus diesem T1 bis TN, was wir vorhin hatten. Und dann werden die verschiedenen Variablen auf Werte gebunden, was eben der Definition ganz oben entsprach, mit dem Vater, Mutter oder Mann, Frau und so weiter. Es wird alles durchprobiert, bis man vielleicht zu einer Lösung kommt. Wenn man die Lösung gefunden hat, wird sie eben hier ausgegeben. Das ist nachvollziehbar. So, das ist jetzt eine Herangehensweise, wie man programmieren kann. Ist jetzt ein Beispiel gewesen mit so einer mehr oder weniger datenbankähnlichen Struktur. Wir können dann aber auch kompliziertere Sachen mitmachen. Kannst du machen, ja. Ja, fürs Mikrofon. Ich wurde gerade von Markus gefragt, ob man sich den Weg, die Zwischenschritte auch ausgeben lassen kann. Ja, das kann man machen, indem man einen Trace benutzt und dann zum Beispiel genau die gleiche Frage stellt. Und dann sieht man, was aufgerufen wird. Diese Underscore G-Nummer. Variablen oder sind die Werte sind Variablen. Das heißt, es wird nacheinander aufgerufen, bis man eben bei diesem Ergebnis angekommen ist. Ja, dass er weitermachen soll. Ist das so nachvollziehbar? Also wir können das ruhig ausweiten, dieses Beispiel. Ich weiß halt nicht, lange Zeit habt. Also wir können gerne mal hier so Nachfahre machen. Oder ich mache das lieber an einem anderen Beispiel mit den Listen, zu denen ich jetzt gekommen wäre, weil das kann man vielleicht ein bisschen schöner machen. So, ich habe jetzt hier eine Funktion, die ein bisschen was anderes macht. Wir haben jetzt gelernt, wir haben verschiedene Literale, die wir benutzen können, die mehrere Argumente haben können. Jetzt ist es aber doch ganz toll, mit Listen zu arbeiten. Und zwar können wir hier auch wieder mit diesem "Ich arbeite von oben nach unten" Prinzip herangehen und sagen, ich definiere mir eine Summe einer Liste. So, jetzt ist das oberste, da sage ich einfach, wenn ich die leere Liste habe, ist die Länge 0 oder ist die Summe 0 von der leeren Liste. Wenn ich jetzt aber einen beliebigen anderen Wert habe, dann teile ich die Liste auf in Kopf und Rest, in Head und Tail, und mein Ergebnis ist S, als die Summe der Liste. Jetzt berechne ich das dadurch, dass ich sage, ich berechne dieses S, indem ich sage, ich addiere zu dem Kopf.
Der Kopf ist schon das erste Element.
Der Kopf ist das erste Element der Liste, genau. Also ich nehme mir den Kopf raus und addiere darauf einen Wert, den ich wieder berechne. Und den berechne ich, indem ich sage, ich übergebe die Restliste, also T, wieder der Summe, und das Ergebnis ist hier S1. So, es ist nachvollziehbar. Das heißt, in dem Schritt... Gut, das ist jetzt Konvention, ja. Man sagt einfach, ich teile die Liste auf in Kopf und Rest.
Das ist einfach bei Prolog-Liste so. Immer.
Ja. Es liegt an dem Operator, an dem geraden Strich. Man kann es jetzt auch so machen, dass mehrere Elemente rausnimmt, indem man diese H's mit Kommata trennt, also H1, H2, Rest-Tail. Und dann ist eben H1 die erste Variable aus der Liste, H2 die zweite Variable aus der Liste und T ist dann der Rest. So. Also wie funktioniert das jetzt? Wir haben eine Liste, wir rufen die Funktion auf mit so ein Beispielaufruf für die Liste. Was jetzt gemacht wird, man schaut, ob die erste Regel passt. Sie passt nicht, weil die Liste noch nicht leer ist. Dann wird die zweite Regel angewandt. Die Liste wird aufgeteilt in Kopf und Rest. Und es wird weitergerechnet. Dieses L wird berechnet, indem man sagt, man hat 1 plus irgendeinen anderen Wert, ich nenne es jetzt mal L1, so wie jetzt hier S1, und mache damit mit dem Rest weiter. Das heißt, mein Teilergebnis ist dann L1. Mein Gesamtergebnis L ist dann der Kopf plus der Rest, der hier berechnet wird. Und so geht es jetzt immer weiter. Ich mache einfach mal ein paar Pünktchen. Und ganz am Ende steht eben da der Aufruf von Summe, leere Liste und 0. Und davor war eben L3 ist gleich das, was da rauskommt. Und das ist...
Nicht 0, sondern L4, und L4 liefert er dann zurück.
Genau, ja, es wird halt, Es ist dieses Unifikationsprinzip. Wir haben noch eine Variable, wo ungebunden ist. Wir haben jetzt hier in diesem Schritt nacheinander die Variablen gebunden. Sie werden intern mit diesem Underscore G und Zahl zugewiesen. Haben jetzt hier also, wir können es hier Zwischenvariable 1 oder so nennen. Wir haben jetzt hier die Zwischenvariable 1, haben dann im nächsten Schritt die Zwischenvariable 2, haben dann im nächsten Schritt die Zwischenvariable 3 und die wird eben auch wieder berechnet durch diesen hinteren Teil von dem Aufruf. Das kommt, glaube ich, gerade nicht so rüber, wie ich das möchte. Wir können das ruhig mal ausschreiben. Also wir teilen hier wieder auf in vorderer Teil und Restteil. Das hier, ja. Stimmt. Und grün auch nicht. Na gut, also wir haben hier L. Ja? L ist unser Gesamtergebnis. Wir haben hier L. Wenn du dir die Definition anschaust, nicht. L ist L1, das ist der Kopf der Liste. Das ist das Ergebnis von dem nächsten Aufruf und der Kopf der Liste ist die 1. Also wir haben hier eine neue Variable, L1. Die wird verwendet, indem wir, also wir haben das hier ursprünglich gehabt, haben gesagt, das ist das hier, das da, so wie es jetzt da steht. Ist das nachvollziehbar? Ja. Und haben dann hier unser nächsten Wert, mit dem es aufgerufen wird. Also rufen wir im nächsten Schritt, hier wird berechnet, L1 ist 2 plus, ich nenne es mal L3. Ach, gehen jetzt die Farben aus. L3 und hier ist L1 und haben jetzt hier wieder mit 3 und L3, also da wird immer so ein Zwischenergebnis gebildet. Das heißt, am Ende ist eben L1 plus 2 plus 3, also ich mache den Schritt jetzt nicht nochmal extra, aber nach dem hier wird, ich schreibe ihn doch hin, ja. So wird es nochmal aufgerufen, ja? Und jetzt finden wir hier, die Liste wird ja von oben nach unten durchgearbeitet, den obersten Punkt und da sehen wir die leere Liste und 0. Das heißt, wir unifizieren, also wir belegen L4 mit 0. Hier stand ursprünglich dieses L4. Also wird hier eine 0 eingetragen, also ist hier der Wert, der rauskommt, 0. Der wird berechnet, der Gesamtwert, und das ist jetzt unser Ergebnis für L. Ist das nachvollziehbar? Ja?
Im Grunde bloß rekursiv definiert.
Effektiv ja. Es ist halt nur zu beachten, dass, also es ist halt ein anderes Denkschema. Ja? Das Ergebnis ist hier und berechnet wird es eben durch Teilergebnisse, indem man das so hinschreibt. Aber gut. Es hat den Vorteil. Wenn man uns jetzt dann später Concat anschaut, dazu komme ich dann als Übernächstes, dass man eigentlich nur ein bestimmtes Prinzip hingeschrieben hat. Also ich kann das gleich mal ausführen. Ich habe hier eine Funktion definiert, die sich Concat nennt. Das ist die Konkatenation von zwei Listen. Wenn ich eine Liste 1 und Liste 2 habe, dann wird geprüft, ob L die Gesamtliste ist, wenn ich L1 an L2 dranhänge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber warum es toll ist, sehen wir jetzt gleich. Wie es funktioniert, ist recht einfach. Wir haben hier oben nehmen wir nacheinander das Kopfelement raus, hängen es an die Liste hier und die andere Teilliste wird hier berechnet, indem man sagt, man nimmt die Restteilliste von dem von der Ursprung, also von der L1-Liste und das ist eben dieses T und ruft es auch wieder mit L2 auf. Und ja, jetzt komme ich zu dem, warum es so toll ist. Fort. Ja, ja. Ja, also das war jetzt zu erwarten. Das war das, was ich haben wollte. Wenn ich frage, wenn ich die Liste 1 an die Liste 2 anhänge, ist denn das Ergebnis 1, 2? Jetzt kann man das aber beliebig erweitern mit beliebigen Listen. Das ist schon mal ein Vorteil, indem ich hier einfach sage 2, 3, 4. Muss hier sein 1, 2, 3, 4. 2, das war. Jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier frei machen. Dann weiß ich, dass x2 hätte sein müssen. Jetzt kann ich aber beliebig weitermachen. Ich kann fragen, was muss denn dieses x sein? Oder sowas. Dieses Plus vorhin bei der Summe. Dazu komme ich jetzt sofort. Ist das hier klar, warum es so toll ist? Also, man
das ist quasi über das Konkatenieren, also quasi ein Zusammenhänger von Liste, gleichzeitig ein Subtrahierer von Liste gemacht.
Genau. Also, wenn ich nur bestimmte Sachen hinschreibe, kriege ich andere Sachen einfach so mit dahergeschmissen. Es ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn man das jetzt erweitert, dann sieht man, dass man Dinge hinschreiben kann, so wie man sie versteht. Also dieses hier, ich mache das eben mit dem Zusammenhängen und dann summieren und hat den Vorteil, ich habe den Faden verloren, dass man Funktionalität einfach erweitern kann. Also es ist jetzt hier nicht gesagt, wie lang die Liste sein muss. Es ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Mit der Liste geht es auch mit anderen Programmiersprachen, aber man kann es erweitern und dann ist es nicht ganz so trivial. Dann wissen wir, dass x entweder die leere Liste sein muss und y 1 und 2 oder x ist 1, y ist 2 oder x ist 1, 2 und die andere Liste ist die leere Liste. Also hier ist es auch so. Man kriegt bestimmte Sachen einfach kostenlos dazu. So, jetzt zu der Frage mit dem Plus. Du siehst, hier habe ich kein Plus verwendet. Also ich habe hier hinten ein Plus verwendet. Dieses ist sorgt dafür, dass es ausgewertet wird. Dieses S1 und dieses H wird dann ausgewertet und S zugewiesen. Wenn man dieses Plus alleine hinschreibt, würde es nicht gehen. Bitte? Du guckst gerade so unglaublich. Okay, also
ja, woher weiß er, dass in dieser Liste Zahlen sind, die man addieren kann? Was würde passieren, wenn du jetzt eine Liste baust, wo Buchstaben drin sind, statt Zahlen?
Ja, das funktioniert auch.
Was addiert dann? Oder wie addiert der Buchstaben?
Nee, stimmt gar nicht. Es würde nicht gehen, weil man arbeitet ja mit Zahlen und Großbuchstaben sind Variablen. Und dann sind es Literale. Ja, es würde mit Kleinbuchstaben gehen. Also mit Großbuchstaben geht es nicht, aber mit Kleinbuchstaben, das heißt, wenn ich hier eine Liste von A's habe, dann...
Ja, Konkat geht natürlich mit dem A, aber was passiert jetzt mit der Summe im Arsch?
Es wird nicht gehen.
Was sagt sie dann?
Geht nicht. Ah, stimmt. Das ist keine, das geht nicht arithmetisch. Er kann dieses. Ich glaube, bei Prolog geht es nicht. Meinst du jetzt so? Es ist halt kein arithmetisches, keine arithmetische Operation. Dieses is wertet. Okay. Okay, dann ist der ASCII-Wert, ja. Okay. Was war nochmal die eine Frage von dir? Ja, aber damit kenne ich mich nicht so gut aus bei Prolog. Bei Haskell können wir das gerne nochmal machen. Aber ich glaube, dazu wird die Zeit nicht reichen. Also hier weiß ich es nicht genau. Darum war jetzt auch. Ja, ich. Das würde. Ich, Jürgen meint, ich soll es mit Gleitkommazahlen probieren, aber ich würde gerne noch das andere Zeug hinkriegen. Also, wir können jetzt hier nochmal gerne diese Funktion definieren, die ich da vorbereitet habe, indem sich einer aus dem Publikum freiwillig meldet und mir sagt, wie ich die Länge einer Liste berechne.
Aber.
Genau, dann schreibe ich das so hin. Und dann?
Und die Länge von einer Halbteile?
Ja?
Komma, was weiß ich, L?
Ja? Genau. Das wäre jetzt einfach die Länge. Wenn man.
Na, weil bei der Länge immer nur 1 dazu kommt, wenn man 1 wegnimmt. Die Länge von der 3 langen Liste ist die Länge von der 2 langen Liste plus 1.
Genau. Jetzt die Punkte, die noch offen geblieben sind. Markus ist jetzt leider weg. Da war halt die Frage noch offen, ob das mit dem Baum einigermaßen klar ist. Aber ist jetzt so die Herangehensweise so ein bisschen klar und warum das funktioniert mit dem? Ich habe hier eine Veroderung von verschiedenen Sachen. Wenn ich dann die leere Klausel rausbekomme, dann kriege ich einfach die Belegung der verschiedenen Variablen. Und es ist halt so toll, weil man hat halt vieles geschenkt, wenn man bestimmte Sachen hinschreibt. Und man kann es so hinschreiben, wie man sich das vorstellt. Also ich habe jetzt hier in keinem Schritt gesagt, ich weise Variable i einen Wert 2 zu oder ich sage, ich mache eine Schleife, die bis zu einem bestimmten Punkt zählt. Also man merzt da schon mal einige Komplikationen aus, die so im normalen Programmieralltag auftreten könnten. Ja? Okay, machen wir weiter. Gut, jetzt ist es aber, dieses Schema zu programmieren, ein bisschen kompliziert bzw. problematisch, wenn man viele Variablen hat. Wenn man, sagen wir mal, 3 Variablen hat, aber die Variablen untereinander auf 20 Werte setzen kann, also jede Variable kann 1 bis 20 haben, dann haben wir schon mal 20 hoch 3 viele Möglichkeiten. Ist jetzt nicht ganz optimal, vor allem für die Laufzeit. Also wenn das Ganze ein bisschen komplexer wird, dann kann die Performance so ein bisschen in den Keller sinken, vor allem, weil es nicht so ganz optimiert wird. Wenn wir jetzt aber sagen können, dass die Variable 1 nur zwischen 1 und 3 liegen kann und die Variable 2 kann nur 1 sein und die Variable 3 kann nur irgendwas anderes sein, dann schränken wir schon diesen Baum ziemlich ein, der da entstehen würde. Also wir können uns vorstellen, wenn wir so einen Baum aufzeichnen, dass wir ursprünglich unsere Anfrage, sagen wir mal, x oder a, x, y haben und dann nacheinander versuchen, x auf, sagen wir mal, 1 zu setzen. Wir versuchen es also mit a1 und y aus und wir gehen also in die Richtung und versuchen dann nacheinander hier dieses y auf 1 zu setzen. Wenn das nicht geklappt hat, dann versuchen wir, dieses y auf 2 zu setzen, bis wir irgendwann mal angekommen sind, zum Beispiel an so einem Literal, das eben vorhanden ist. Wir gehen ja die Liste von oben nach unten durch, hier ist Großvater, Vater und so weiter. Und wenn wir dann hier angelangt sind, dann ist es super, dann ist es die richtige Lösung, dann haben wir x gleich 1 und y gleich 2. Aber es wird ziemlich groß, weil wenn das jetzt nicht geklappt hat für alle Belegungen für y, dann wird eben x gleich 2 ausprobiert. Wenn es eben sowas, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann wird für y auch wieder ausprobiert, y1, y2 und so weiter. Wenn wir jetzt also sagen können, von vornherein, dass der Suchraum eingeschränkt wird, dann können wir ein bisschen Performance sparen oder jede Menge Performance sparen und haben trotzdem diesen Luxus, den wir hierdurch gewonnen haben, also durch dieses Paradigma. Und das ist eben das Herangehen bei der Regel, also bei Constraint Programming. Wir sagen einfach, wir schneiden den Baum so ein bisschen ab.
Was war genau der Unterschied zwischen logischer Programmierung und Constraint Programmierung?
Es ist ja genau das, dass ich eine Aufteilung habe.
Ja, wenn du wundern, weil du so drei so Punkte hast und halt dachte, das sind drei verschiedene.
Ja, also. Es geht so in die gleiche Richtung. Also zum Beispiel dieser Interpreter für Constraint Programming wird verwendet mit Prolog. Ist einfach nur so ein Ding, was darauf aufgesetzt wird. Beziehungsweise Prolog 3 kann auch Constraint Programming. Es ist also mehr, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es mehr so eine Erweiterung, also so ein zusätzliches Ding zu logischer Programmierung. Weil wir sagen, wir teilen also wir machen hier unser CSP-Model, Constraint Satisfy Problem, wir gießen es in ein Modell, sagen, wir haben verschiedene Variablen. Jede Variable hat einen bestimmten Wertebereich, eine bestimmte Domäne. Und wir haben bestimmte Constraints, bestimmte Sachen, die gelten müssen, um unser Problem zu lösen. So. Das ist ein bisschen abstrakt, aber da gibt es so ein typisches kryptologisches Problem. Das ist das Send More Money Problem. Ich kann es mal kurz anreißen. Das ist folgendes Problem. Ich habe Buchstaben. Ja. So, und jetzt kann jeder Buchstabe eine beliebige Zahl sein zwischen 0 und 9 und ich möchte diese Gleichung lösen. Ist nicht ganz trivial, weil man sich vorstellen kann, jede von diesen Variablen kann, also wir haben die Variablen S, E, N, D, M, O, R, hier haben wir schon, M, O, und Y, ja. Wir haben also N habe ich doppelt, tatsächlich. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hoch 8 viele Möglichkeiten. Ja, das ist ziemlich viel. Wenn wir das jetzt also mit Prolog rechnen würden, dann wäre das happig, dann würde es ein bisschen länger dauern. Wenn wir jetzt aber wissen, dass zum Beispiel, dass das hier nicht 0 sein darf. Es wäre sinnlos, wenn hier eine 0 da ist. Also darf S nicht 0 sein und M nicht 0 sein. Und noch andere Einschränkungen habe, ich kann ja mal dieses Beispiel öffnen. Ja. Ich habe hier wieder diese Variablen. Wenn wir uns unser Schema anschauen, wir haben x die Variablen, die Domain, also in welchem Wertebereich hier die Variable sein kann, unsere Constraints. Ja. So. Dann zeige ich hier oben, ich habe diese Variablen. Jede Variable kann zwischen 0 und 9 liegen. Und unsere Einschränkungen sind, dass alle verschieden sind. Also jede Variable kann nur einen Wert haben zwischen 0 und 9. Und ja, wenn wir uns die Gleichung anschauen, dann sehen wir, dass d plus 10 mal n, also das sind unsere Werte. Hier sind die 0 bis 9 Zahlen, also ja, hier sind die 1er, hier sind die 10er, hier sind die 100er, hier sind die 1000er. Also wird eben diese Gleichung erfüllt. Und wir wissen, dass m nicht 0 sein kann und d nicht und s nicht 0 sein kann. Ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, damit kann man dann die Werte von diesen 10 hoch 9, was glaube ich Hunderte von Millionen sind, glaube ich, auf ein paar hundert runterbrechen. Also es ist einfach kombinatorisch nachzurechnen, dass es einfach deutlich weniger sind, wo dann später rauskommen. Ich kann das jetzt auch mal kurz vorführen. Nein. Und sehen, dass ziemlich schnell eine Lösung gefunden wurde. Das heißt, wenn ich genau diese Belegung habe, dann wird die Gleichung hier erfüllt. Ja?
Das war jetzt aber nicht die einzige Lösung.
Für dieses Problem schon. Gut. Dazu noch Fragen? Nein? Gut, können wir weitermachen. Jetzt kommen wir zur funktionalen Programmierung. Funktionale Programmierung ist nochmal ein bisschen anders. Und zwar ist in der funktionalen Programmierung alles, man programmiert deklarativ, das heißt, man schreibt hin, was gemacht werden soll und nicht wie, Schritt für Schritt. Und ein Programm besteht eigentlich nur aus Funktionsdefinitionen. Das heißt, man schreibt hin, kleines Beispiel, fx ist x plus 1, das wäre die Nachfolgefunktion. Das ist jetzt eine Funktionsdefinition und das ganze Programm besteht eigentlich nur aus sowas. Und mehrere Funktionen können aufeinander angewandt werden. Das ist die Funktionskomposition. Ich kann also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich habe f von x ist x plus 1. Ich kann sagen, was ist der Nachfolger vom Nachfolger? Also sage ich, wie mathematischen Sinne, ich wende eine Funktion auf die andere, auf die in dem Fall gleiche Funktion an. Also frage ich, was ist f angewandt auf f? Also der Nachfolger von x und davon nochmal der Nachfolger. wenn ich das jetzt nur mathematisch hinschreibe, also mathematisch hingeschrieben, wäre es ja effektiv so, in funktionaler Programmierung oder hier in Haskell an dem Beispiel, ist einfach nur f.f x übergeben. Es wäre also in dem Fall die Funktion hier einmal angewandt und dann nochmal angewandt. Also wäre das x plus 1 plus 1, das ist also der Nachfolger von Nachfolger. Sowas ist hier möglich. Man muss sich das vorstellen, es wird dann irgendwann mal ziemlich kompliziert. Wir können dann nachher ein paar Beispiele dazu machen, aber das kann man dann beliebig erweitern. Und die Funktion, also Funktionen können wie Parameter behandelt werden. Das sind dann First Class Citizens. Und also ich kann einer Funktion an sich andere Funktionen übergeben, die dann meinen Wert berechnen. Ein kleines Beispiel können wir jetzt auch konstruieren. Wir können einfach sagen, wir bleiben bei dieser Funktion und ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit geht. Wir können einfach sagen, wir übergeben diese Funktion einer anderen Funktion. Sagen wir mal, wir haben eine Funktion g und die bekommt eine Funktion f und sie macht einfach nichts anderes, als auf f eine andere Zahl anzuwenden. Das heißt, wir haben eine Funktion g und sie ruft einfach nur f mit einem Parameter auf. Das ist ein recht einfaches Beispiel. Wenn wir dieses g mit diesem einen expliziten f starten oder diesem g dieses f übergeben, dann kommt als Ergebnis eben 2 raus. Ja?
Das klassische Beispiel für Funktionen übergeben ist ja eigentlich, du hast so eine Sortierfunktion oder du gibst ja eine Vergleichsfunktion, sodass du dann irgendwie halt nach einem bestimmten Kriterium sortieren kannst.
Ja. Okay, wenn du das jetzt machen möchtest. Ja, dann können wir mal zu dem klassischen Beispiel, was funktionelle Programmierung angeht, übergehen. Möchtest du es ansagen?
Ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel in jeder Programmiersprache, oder? Also ich hätte schon mal ein bisschen ein Sample machen.
Gut, also wir können hier mal einen Quicksort machen. Und Quicksort kriegt eine Liste, nennen sie jetzt, keine Ahnung, L. Aber das sind jetzt alles Sachen, die müssen später auf den Folien kommen, was ich jetzt benutze. Aber das ist im Endeffekt die Teilliste von ich nenne es jetzt mal X und X ist aus L und da müsste ich nochmal nachschauen. Fällt es dir gerade ein? Das Quicksort? Was? Jetzt.
Ja, einfach die Listenkomprehension.
Ja.
Nein, Quicksort von der Listenkomprehension.
So was, genau. Von ja, ich nutze jetzt mal K.
Also das ist wie
ja, dazu
kommt man noch.
Genau. Das hier nochmal mit größer. Ist das nachvollziehbar?
Nee.
Nee, gar nicht. Darum, also das wäre jetzt dann...
Aber ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht.
Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber wenn wir die nächsten 3-4 Folien haben, dann können wir das hier locker flockig verstehen. Genau, also wir können das jetzt mal im Hinterkopf behalten. Und zwar können wir jetzt ein paar Grundlagen machen. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Eben wie wir hier schon gesehen haben, ganz oben, das ist die Verdopplung einer Variablen, indem ich einfach sage, ich bekomme ein x und das Ergebnis ist eben das Doppelte von dem x, beziehungsweise ich kann eine neue Funktion definieren, indem ich sage, ich wende Double auf Double von diesem x hier an, das ist das, was wir hier gehabt haben mit Funktionskomposition, und das kann ich auch abkürzen hier mit diesem Punkt. Hierbei kann man dazu sagen, dass ich hier nicht explizit einen Wert übergeben muss. Wenn das Interesse dazu besteht, dann können wir auf Typisierung eingehen. Aber hier ist effektiv das Ergebnis von dem hier hinten eine Funktion. Und diese Funktion ist dann eben die neue Funktion vor 1. Okay. Das waren jetzt einfache Funktionen als Beispiel. Jetzt kommen wir allgemein zu Listen. Wir wissen ja, dass Listen super sind. Und in Haskell gibt es, oder bei funktionaler Programmierung, gibt es meistens irgendwelche Funktionen, die auf Listen operieren. Hier gab es jetzt, oder gibt es zum Beispiel die Funktion head, die gibt mir das Kopfelement einer Liste zurück. Die Funktion tail, die gibt mir alles bis auf den Kopf zurück. Und so ungefähr, ja. Also wir hätten es so machen können, indem wir sagen, wir nehmen das erste Element raus und geben den Rest dann zurück. Bei funktionaler Programmierung oder hier bei Haskell explizit, ist die Schreibweise ein bisschen anders. Da macht man es nicht mit dem Strich, sondern mit einem Doppelpunkt und keine eckigen Klammern, sondern runde Klammern. Also wer so ein Head, wenn du das nochmal definieren möchtest, ich nenne es jetzt mal H, ist eben X. Ja? Das war das, was du sagen wolltest. Wobei das hier eben die Komposition ist von dem ersten Element und einer Liste.
Das verstehen wir schon mal ein kleines Stück von dem Pizza.
Genau, wir verstehen jetzt das hier. Wir teilen also die Liste hier in Kopf und Rest auf. Und jetzt gibt es zum Beispiel noch andere, wie zum Beispiel Take. Das nimmt die ersten Elemente raus und gibt sie dann zurück. Gibt es halt noch andere. Aber sollte jetzt fürs Erste reichen. Jetzt Listenkomprehension ist das, was wir hier hinten machen. Und zwar möchten wir mathematisch sowas hinschreiben wie das da oben. Wir haben verschiedene natürliche Zahlen, also ist n Element natürlich und wir möchten gerne, dass n gerade ist und es soll die Menge derer Elemente sein, die eben n Quadrat sind. Was dabei rauskommt, ist eben 4, 16 und so weiter. Ja? Und wenn wir das jetzt in Haskell schreiben wollen, dann können wir das genau so machen, indem wir sagen, wir haben hier eine Liste, 1 bis Punkt, Punkt, 1 bis Pünktchen, Pünktchen. Das ist einfach eine Liste, die kein Ende hat. Das ist also die Liste 1, 2 bis Stack Overflow und holen uns dann ein Element raus. Das müssen wir dann n nennen. Wir sehen dieses Elementzeichen und dieses Fall, ja, n Element aus dieser Menge und n ist gerade, also ist diese Funktion, wenn wir einer der Funktion even dieses n übergeben, wahr. Das heißt, wenn wir hier eine Liste haben wollen, können wir verschiedene Attribute oder verschiedene Funktionen übergeben, die auf bool abbilden und die dann mit einem Komma trennen. Dabei kann diese Liste auch wieder aus einer Funktionskomposition oder aus einer List Comprehension bestehen. Das heißt, es kann mehrfach erzeugt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Zahlen einer anderen Liste zum Quadrat habe, dann kann ich das hier nochmal machen und habe dann eben hoch 4. Ja? So, jetzt haben wir das hier gemacht. Dann verstehen wir so in etwa das da. Was ich vorhin gesagt habe, war, man hat da eine Funktion. Hier war es even n. Und sieht dann, dass also die muss wahr sein, damit dieses Element da reinkommt. Also haben wir verschiedene Ks, die aus der Restliste sind. Und die Funktion hier, kleiner in dem Fall, muss auch wahr sein. Das kleiner Zeichen ist eine besondere Funktion. Das ist eine Funktion, die in Infix geschrieben werden kann, genauso wie ein Plus oder ein Mal. Wir können es uns also so vorstellen, wie wir nehmen die Funktion kleiner und übergeben der ein k und ein x. Ja? Das heißt, diese Funktion muss wahr sein, damit dieses k aus der Restliste kommt und hier in dieser Gesamtliste drin ist. Ja, ich sag ja, das hier ist eine Infix-Operation. Wenn man sie aus dem Infix-Kontext rauslösen möchte, dann schreibt man diese Backquotes davor und danach. Und dann kann man sie als Präfix-Operation benutzen. Also ich übergebe ihr dann zwei Variablen, damit es dann wieder passt. Ja, das heißt, das hier ist die Liste derer Ks aus der Restliste, bei der das Kopfelement kleiner ist als ja, dieses x. Ja? Und daran hängen wir mit dem Plus-Plus hängen wir zwei Listen aneinander. Daran hängen wir dieses x. Und haben dann wieder dieses Quicksort mit einem Größerzeichen. Also genau die Funktion des Quicksortes. Also man nimmt sich ein Pivot-Element raus und nimmt sich dann die Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element und teilt es so stückchenweise auf. So, dann hat. In dem Fall ist es nicht zufällig. Es wäre gut, wenn es zufällig wäre, aber hier ist es immer der Kopf der Restteilliste. Also hier am Anfang ist es das Erste. Wenn wir hier weitermachen, wird ja wieder Quicksort aufgerufen, dann ist es wieder das Erste. Das ist nicht unbedingt das, was man haben möchte, aber in anderen Programmiersprachen wird es ja genauso gemacht. Also es wird kein Random auf... Ja, das kann man hier auch machen, rein theoretisch. Das wäre ein bisschen komplizierter, aber es erfüllt ja effektiv genau das Gleiche. Ja, jetzt haben wir das Quicksort verstanden, oder? Super. Super. Also wir können jetzt Quicksort in einer Zeile hinschreiben. Und wenn wir uns das anschauen, also auf der Wikipedia-Seite dazu, ist halt Quicksort in Pascal ist halt ziemlich lang und hier schnucklig. Und das liegt einfach daran, dass wir hier, wie anfangs schon gesagt, nicht darauf achten müssen, was intern geschieht. Wir sagen also nicht, die Variable, die temporäre Variable wird auf einen Wert gelegt oder auf einen Wert gesetzt und wir müssen irgendwie mit dem Speicher herumspielen oder es ist kein Spielen, aber wir müssen nicht jeden Schritt explizit angeben, sondern wir schreiben so ein bisschen hin, was gemacht werden soll und der Rest wird für uns erledigt. Ja? Gut. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu weit geht, aber wir haben bei funktionaler Programmierung Funktionen, die andere Funktionen bekommen können. Das haben wir ja hier schon gesehen. Und die können uns dann ein Resultat, die liefern entweder einen Wert zurück oder wieder eine Funktion. Das heißt, wir können diese Funktion als Parameter benutzen, als First Class Citizens, und damit arbeiten. Jetzt gibt es ein paar typische Funktionen, die wir so benutzen können. Da gibt es zum Beispiel diese Map-Funktion. Die Map-Funktion wendet eine Funktion, in dem Fall f, auf jedes Element dieser Liste an, auf jedes Element einer ganzen Liste und liefert uns dann die Liste zurück.
Ich habe noch eine Idee oder eine Frage zum Quicksort. Müssen wir da nicht eine Abrufbedingung formulieren? Und sagen irgendwie Quicksort von einer leeren Liste, eine leere Liste oder sowas?
Jürgen fragt gerade, ob man da nicht vielleicht eine Abbruchbedingung haben soll. Brauchst du, ja. Also es sind zwei Zeilen.
Okay. Hey, vielleicht habe ich es doch verstanden.
Ja, es geht auch in einer. Also ja, hier ist effektiv die Funktionsweise von dem, was wir haben. Gut. Wir haben Funktionen, in dem Fall haben wir zum Beispiel Map, die wendet dieses f auf jedes Element der Liste an. Das können wir zum Beispiel mal anschauen. Wir haben also Map und haben eine Funktion, sagen wir mal plus 1, und eine Liste 1, 2, 3 und sehen, auf jedes Element dieser Liste wird 1 drauf addiert. So. Jetzt kann diese Funktion aber beliebig komplex sein. Es kann natürlich eine Funktion sein, die wir selber erstellt haben, die dann irgendwelche Eingaben aus dieser Liste bekommt. Das heißt, für jedes Element aus dieser Liste wird eben diese Funktion, darauf wird es eben angewandt.
Ja? Machen wir eine Map, die jedes Ding quadriert?
Ja? Das funktioniert. Beziehungsweise, es wandelt das jetzt in Fließkommazahlen um. So hast du ja eine Zahl. So. Dann gibt es Filter als Higher-Order-Function. Die wendet auf jedes Element dieser Liste die Funktion p an. Und wenn p oder wenn dieses Element aus der Liste angewandt auf p wahr ist, dann kommt es in die Liste, die man haben möchte. So. Ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel, ich habe die Liste, jetzt mal ein bisschen größer machen. Und filtern alle raus, die größer sind als 2. Ja? Ja, jetzt reicht eigentlich noch. Ah, klar. So. Dann gibt es als weitere Funktion das Fold. Also meine Intention hier ist es einfach nur, bestimmte Sachen mal angesprochen zu haben, damit, wenn man vielleicht irgendwann mal draufstößt, sie dann wieder verwenden kann. Weil zum Beispiel so ein... Ist gerade eine Frage? Nein, schade. Diese Funktion Filter und diese Funktion Map findet man auch in neueren Sprachen wieder, auch mal außerhalb dieses Kontextes der funktionalen Programmiersprachen. Zum Beispiel gibt es in Ruby auch eine Funktion oder eine Möglichkeit, indem man sagt, also in Ruby kann man hinschreiben, ich habe 1, 2, 3 als Liste, Punkt. Ich glaube, da heißt es nicht Map, aber da heißt es, each nimmt jedes, kann sein, aber ich Ich glaube, bei each kommt am Ende ein Ergebnis raus. Aber da gibt es irgendeine Funktion, nennen wir es jetzt mal each. Und schreibt dann einen Block hin und sagt dann, ich wende f auf x an. Ja? Und also wie gesagt, das findet man auch in anderen Programmiersprachen wieder. Es muss jetzt nicht in diesem funktionalen Kontext bleiben. Es hat, man spart sich einfach viel Arbeit. So. Jetzt zu diesem Fold. Fold ist eine Funktion. Fold R, nee, das ist wichtig. Fold R ist Fold Right. Das heißt, es wird von rechts angefangen, eine Liste abzubauen. Also wir können das jetzt mal demonstrieren. Also Fold R. In Haskell kann man einfach sagen, gib mir mal den Typen einer Funktion, ja, und kriegt dann hier den Typ. Fold R ist eine Funktion, die eine Funktion bekommt, die zwei Typen hat, zwei Typen bekommt und dann ein Ergebnis liefert, dann ein weiteres Argument bekommt und eine Liste. Das ist jetzt alles, also hier ist einfach nur zu beachten, dass hier eine Funktion übergeben wird, die ein Element bekommt und ein zweites Element bekommt, eines anderen Datentyps, und als Ergebnis ein Wert rauskommt des zweiten Datentyps. Und hier ist es ein Wert aus dem Ergebnisraum. Also wir können uns das jetzt mal, ich mache das mal in einem Beispiel, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex. Wir sagen, wir haben Fold und übergeben dem ein Plus. Ein Plus bekommt, also in dem Fall wäre B gleich A, aber es muss nicht allgemein gelten. Wir kriegen eine Zahl. Ja, schon. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist vielleicht kein schlechtes Beispiel. Also wir können das schon mal so machen, indem wir sagen, wir kriegen hier eine Gleitkommazahl und hier haben wir eine Liste von Nicht-Gleitkommazahlen. So, und schreiben jetzt dann hin unseren Startwert. Ja. Okay, also wir haben hier dieses Fold und unser Startwert effektiv ist 0. Unsere Liste ist, sagen wir, 1, 2, 3. Und dann rattet er los. Das heißt, wir haben... es wird berechnet, dieses Kopfelement, 0 plus 3 plus 2 plus 1. Das heißt, er startet mit 0 plus 3 plus 2 plus 1. Ja? Das ist dann das, was dieses Fold berechnet. Die 0 ist unser Startwert. Beziehungsweise, ich glaube, müssen wir jetzt nochmal die... Bitte? Okay, also... Ich überlege mir nur gerade, wie ich dieses Fold, die aus Preload herbekomme. Ich Fold aus Preload bekomme. Ja, nicht online, es geht auch hier so. Okay, also Ich suche mal nach Fold. Okay, es läuft jetzt gerade nicht so, wie ich denke, wie ich das wollte. Bitte? Ja, wo sehe ich jetzt die Definition? Ja, also hier, ich habe Fold R. Der Basisfall ist so definiert, ich bekomme eine Funktion, das hatten wir ja schon, das war das Erste, wir bekommen eine Funktion, wir bekommen ein Z, heißt es jetzt hier, das ist unser Basiswert, also im Grunde, was Fold R macht, ist, es liefert mir eine Rekursion und ich kann sie sehr, sehr, sehr kompakt hinschreiben. Also ich habe einen Basisfall der Rekursion. Das ist in dem Fall 0. Ja? Und ich habe einen Rekursionsfall, da wird hier dieses Plus gemacht. Und dieses Plus bekommt eben zwei Zahlen. Es nimmt also im Rekursionsfall, sprich wenn die Liste nicht leer ist, nimmt sie das Kopfelement aus der Liste raus und wendet x, dieses Kopfelement angewandt auf, also mit diesem f angewandt, auf die Restliste. Zusammen mit den anderen Argumenten, die wir bisher hatten. Das heißt, kann man so sagen, ja, das ist der Basisfall dann effektiv. Also wenn wir uns das hier nochmal verdeutlichen, ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz klar ist, wenn man sich die Definition hier anschaut. Man nimmt sich nacheinander dieses Kopfelement aus der Liste raus. Also in dem Fall, im ersten Fall wäre es hier 1, sagt 1. Ich habe es falsch hingeschrieben vorhin. Ich habe die falsch rum hingeschrieben. Es müsste eigentlich 1, 2, 3 plus 0 sein. Also man nimmt sich das erste raus, 1, dann hier dieses Plus als Infix, das war ja dieses mit den Backquotes, was ich vorhin gesagt habe, und dann Fold wieder mit den anderen Argumenten. Dieses macht dann wieder das, dass es das zweite Element rausnimmt, also kriegt es 2 und als nächstes schreibt es wieder Infix dieses Plus rein. Hat dann also hier hinten noch als anderes Teil, schreibt es einfach mal aus, plus 0 und 3, damit man vielleicht mal so einen Zwischenschritt sieht, dann effektiv dieses 1 plus 2 plus und hier macht es dann wieder weiter mit der 3 plus und wenn es da nichts mehr hat, wenn die Liste hier leer ist, dann ist es das Basiselement, dann ist da eine 0. Ja? Ach so, ja. Ja. Habe ja das da. Meins. Ja, so rum. Und das da. Und das da. Ja. Eine Klammer zu viel. Ja? Ist egal. Ist egal, ist egal. Ja, da. Das heißt, ich habe hier wieder, stimmt, dann war das ursprünglich schon richtig. 0 plus die 3 plus die 2 plus 1. Ja? Also ich habe ich gehe die Liste durch und kann dann so recht einfach meine Rekursion hinschreiben. Da jetzt dieses Plus nun ein sehr einfaches Beispiel ist, also ich kann für dieses Plus eine beliebige andere Funktion hinschreiben. Es wird also mit den Werten aus dieser Liste, die beliebig anders komplex sein müssen, können, diese Funktion nacheinander angewandt und also rekursiv dieser Wert berechnet. Wenn wir jetzt schon bei Higher Order Functions sind, dann können wir auch gleich nochmal Fold L ansprechen. Wir sehen jetzt hier, wir haben den Nachteil, wir müssen von oben nach unten und von unten nach oben wieder zurückrechnen. Wir können also, ist bei Rekursion normal. Also wir bauen den Stack auf und bauen ihn dann wieder ab und haben dann so ein Ergebnis. Wir möchten vielleicht auch sowas wie Rekursion haben in funktionaler Programmierung. Das geht auch. Das nennt sich dann Tail Recursion und wir benutzen Fold L dazu. Das ist ganz oben. Indem wir einfach sagen, wir berechnen den Wert bei jedem nächsten Schritt. Indem wir sagen, wir haben einen Startwert. In dem Fall wäre es 0. Und sagen 0, dieser Startwert, ist jetzt ein bisschen kompliziert hingeschrieben. Ich habe immer ein neues Z-Strich, wird es hier genannt, das ich berechne. Wie ich das jetzt gut darstellen soll. Ich kann es so machen, indem ich sage, ich habe die Liste 1, 2, 3 und möchte hier rekursiv die Elemente aufaddieren. Ich sage also, ich nehme dieses Startelement, das ist in dem Fall 0 gewesen, und dann addiere ich 0 plus 1 und das ist dann der nächste Wert, mit dem ich die Funktion wieder aufrufe, also unser Z in dem Fall ist hier let Z' den neuen Wert sein und sagt dann 0 plus 1 ist dann der neue Wert plus 2 plus 3. Dann mache ich in einem Schritt, also wenn ich beim letzten Element angekommen bin, bei der leeren Liste, ist das Ergebnis unser Z. Weil in jedem Schritt wird ja unser Ergebnis berechnet. Also wenn ich jetzt nur die Liste 1 habe, dann wird zum Beispiel 0 plus 1 gerechnet und das Ergebnis, also dann, es wird ja Fold L mit 1 aufgerufen, dann ist das Ergebnis 1. Also haben wir am Ende unserer Rekursion, also wenn wir diese einmal durchgelaufen sind, am Ende unser Ergebnis und es kann dann direkt zurückgeliefert werden. So etwas Ähnliches wie eine Schleife, weil ich da nur einmal durchlaufen muss. Ja? Okay. Warum es so toll ist, sieht man etwa hier dran. Man kann jetzt auch hier das hier ändern. Macht eine Multiplikation draus und dann muss ich nun das hier noch ändern. Und ich habe hier rekursiv dargestellt, also hingeschrieben, wie ich das Produkt einer Liste berechne. Das ist ziemlich kompakt. Ja? So. Fragen. Die Standardabweichung habe ich jetzt nicht, aber ich kann mal ein paar Beispiele raussuchen zu Fault. Du möchtest jetzt schon Fault sehen, oder? Oder was genau möchtest du jetzt sehen? Okay, also einfach wird es dann nicht mehr, ist klar. Aber trotzdem noch verständlich. Also das sind jetzt Aufgaben von einem Übungsblatt, das man da machen musste. Und wir können jetzt zum Beispiel eine Funktion anschauen, dieses Power. Und als Beispiel, und hier ist die Aufgabe, definieren Sie mit Hilfe von Power eine Funktion. Definieren Sie eine Funktion Power von int nach int, sodass power nfx die Funktion f genau n mal auf das Argument x anwendet. Das heißt, dieses power, also wenn ich 0, bei 0 angekommen bin, ist das Ergebnis x. Wenn ich einmal das Argument anwenden soll, okay, er hat es ein bisschen kompliziert hingeschrieben. Die kann man sich sparen. So. Ja. Ist einfach rekursiv rekursiv hingeschrieben. Wenn ich bei 0 angekommen bin, ist das Ergebnis x. Ansonsten, wenn der f auf das restliche Argument, was dann eben mit n plus n minus 1 aufgerufen wird, das wieder auf und das ist unser neues Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat. Jetzt vielleicht ein bisschen kompliziertere Aufgaben, aber jetzt zum Beispiel dieses all können wir uns vielleicht nochmal anschauen. Das benutzt ja zum Beispiel dieses fault. Wir sagen da zum Beispiel, wir haben ein Prädikat und es muss für alle Werte aus dieser Liste wahr sein. Das heißt, wir sagen, wir haben einen Basisfall, der ist wahr und im Rekursionsfall wird ein Argument rausgenommen und ist mit diesem und drangehängt. Ich schreibe mal hin, was rauskommt. Also wenn man das all mit diesem fault benutzt, man kann sich ja vorstellen, also das da hinten ist einfach hingeschrieben, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Nicht übersichtlicher, weil man es dann vielleicht beim ersten Mal besser versteht. Aber im Endeffekt kommt raus das Argument aus der Liste, sagen wir mal, wir machen jetzt mal ein Beispiel, wir sagen all mit größer 2 Unter Liste 3, nein, größer, 2, 3 und 4. Dann kommt da raus True und kleiner 2 und 4 größer 2 und 3 größer 2. Ja? Ist jetzt halt ein bisschen komplizierteres Beispiel für Fold, was du haben wolltest. Also das ist, ich habe hier irgendwie eine Funktion und prüfe, ob jedes Argument in dieser Liste diese Funktion erfüllt. Das ist okay? Naja, indem du hier diesen Mittelwert berechnest und als eben hier übergibst. Bitte? Wo? Naja, also du hast jetzt hier dieses größere Ding, ja? Wir können es jetzt so machen, indem wir sagen, wir... Bitte?
Ist,
genau. Du möchtest jetzt was haben? Du möchtest schauen, ob alle größer sind als der Mittelwert. Ja, das heißt, du kriegst eine Liste, sagen wir mal, deine Funktion, nennen Sie mal f, und wir kriegen eine Liste. Und wir möchten schauen, ob alle die größer sind als der Mittelwert. Ja, dann sagen wir jetzt, mit dem all können wir das gleich machen, indem wir sagen, wir haben all und unser Prädikat oder unsere Funktion p ist größer als der Mittelwert. Wir nennen sie jetzt mal berechne Mittelwert mit der Liste. Das heißt, hier wird einmal der Mittelwert berechnet, das hier ist wieder eine Zahl und wir haben hier ich schreibe es nochmal. Okay, also wir machen deine Funktion f, bekommen eine Liste. Und wenn wir verwenden dieses all-Prädikat oder diese all-Funktion, indem wir sagen all größer als berechnete Mittelwert-Funktion mit der Liste und übergeben hier auch nochmal die Liste, schauen, ob jedes Element größer ist als das. Das ist jetzt einfach hingeschrieben, recht kompakt. Ja, ist okay, aber ist das, was er haben
will? Jetzt einen Filter haben, eigentlich.
Ja, wenn er einen Filter haben will, dann kann er hier sagen, ich habe einen Filter und der prüft mir, er gibt mir alle. Also Filter größer als der Mittelwert aus dieser Liste, der liefert mir jetzt alle Elemente zurück, die größer sind als der Mittelwert. Genau. Aber man sieht jetzt hier, ich habe in keinem Fall irgendwie gesagt, ich habe diese eine Variable, diese temporäre Variable und die setze ich jetzt auf irgendwas, damit ich mit dem Speicher richtig arbeiten kann. Ja? Es ist stark typisiert. Du siehst ja hier oben, du sagst bei jeder Funktion, Ich übergebe zum Beispiel hier eine Funktion, die von einem beliebigen Datentyp nach Bool geht. Wenn du deine Funktion definierst, dann musst du es hinschreiben, also den richtigen Typ wählen, damit es überhaupt akzeptiert wird. Und während der Laufzeit kann also kein Typisierungsfehler auftreten. Und das, was wir bei Java und C mit Generics und anderen Herangehensweisen haben, damit wir also bestimmte die Möglichkeit haben, verschiedene Datentypen zu benutzen, haben wir hier implizit gegeben, indem wir hier sagen, wir wählen den allgemeinsten Datentyp, in dem Fall ist es A, irgendwas Beliebiges, oder wir sagen, hier ist es Bool, da ist es eine Fließkommazahl und können dann ja und haben dann die Funktionalität gegeben, dass wir den Datentyp so allgemein wählen können, wie wir wollen, also dass es mit verschiedenen funktioniert. Das haben wir ja vorhin gesehen mit dieser Liste, dass wir die vertauschen können. Das ist jetzt zwar logisch programmiert, aber hier kann man sowas Ähnliches machen, dass man eben tauscht. Und da kommt es nicht darauf an, was für ein Datentyp jetzt in diesem Element ist, solange es die Möglichkeit gibt, diese Daten zu vertauschen oder die Elemente zu vertauschen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Okay. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen sehr spät. Aber zusammenfassend nochmal so ein Quicksort, aber das Quicksort war mir zu allgemein oder zu typisch für wenn man das überall sieht. Hier hat man jetzt zum Beispiel was, um die Summe einer Liste zu berechnen. Bei Java sagt man einfach, ich habe einen Wert. Das war ja das, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir immer mit diesen Zuständen arbeiten und mit diesem Speicher auf unserem Prozessor, mit dem wir herumjonglieren, mit dem wir überhaupt arbeiten können und sagen, wir haben jetzt hier eine Variable, die nennen wir Summe, Total, und sagen dann für jedes Element i von 1 bis 10 summieren die auf. Haben also die Summe von 0 bis 10 oder von 1 bis 10. So. Und bei Haskell sagen wir einfach, wir haben die Summe von 1 bis 10, weil wir dann die Liste bekommen. 1 bis 10, also das 1 Pünktchen ausgeschrieben ist eben einfach 1,2,3 Punkt bis 10, ja, und das summiert uns das auf. Also was wir jetzt hier heute hoffentlich gelernt haben, ist, dass wir hier bei deklarativer Programmierung den Weg hinschreiben, was wir haben wollen, aber nicht den Weg, den wir Schritt für Schritt gehen müssen. Das ist so in etwa auch das Fazit, das ich da ziehen möchte. Also warum sollte man eben so programmieren?
Das war eigentlich ein bisschen gecheatet, weil du wahrscheinlich die Definition von Summenwertklasse...
Ja, die gibt es ja schon.
Ja, dann kannst du ja auch eine Funktion in Java sagen, die Summe ausrechnet. Dann kannst du auch eine Summe von Dingens aufrufen. Also das ist...
Ja gut, aber du musst da jetzt nicht schauen, was ist, du musst diese Summe nicht explizit definieren als Datentyp. Das heißt, wenn du das so hinschreibst, diese Summe, wenn du es einmal definiert hast, dann hast du diese Generität schon, dass du sagst, du kannst es mit verschiedenen Fließkommen, also mit einer Fließkommazahl, mit anderen Operanden dann auch ausführen. Und du kannst ja zum Beispiel diese Punkte nicht benutzen oder... Ich habe dich noch nicht so ganz überzeugt, oder?
Nicht wirklich.
Dann müssen wir nochmal ein Streitgespräch führen. Ich meine, ich habe jetzt versucht, ein ganzes Semester Vorlesungen kompakt nochmal wiederzugeben. Es gibt viele Aufgaben, die man dazu rechnen kann oder dazu machen kann. Man sieht dann irgendwann, es hat schon so, für manche Sachen hat es sein Sinn.
Sinn.
Ja, inwiefern findest du es jetzt dahin gecheatet? Oder.
Ja, ich könnte genauso gut in Java sagen, naja, ich definiere mir irgendwo eine Funktion Summe und eine neue Klasse, die.
Das ist jetzt aber sehr viel hingeschrieben. Also wenn du Java startest, dann kannst du das nicht direkt hinschreiben. Wenn du jetzt hier deinen Interpreter öffnest, dann kannst du ja hier direkt deine Summe 1 bis 10 hinschreiben. Oder hier dein Quicksort hast du ja auch gesehen. Den kann man recht kompakt hinschreiben. Wenn jetzt, wir können gerne mal schauen. Das wäre jetzt das Quicksort in Pascal, genau. Es wären jetzt zig Zeilen. Okay, ja, aber du kannst damit mit Arrays arbeiten.
Ja, aber du
Na,
hast halt nicht
natürlich,
die mächtigen
natürlich.
Funktionen.
Natürlich, aber das ist ja vielleicht ein Motivationsgrund, sowas zu benutzen, weil man eben genau diese Mächtigkeit hat und weil man eben nicht schauen muss, was mache ich jetzt mit den Variablen, sondern ich schreibe hin, so möchte ich es haben und das macht mir dann, was ich gern hätte. Aha. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt noch versucht, also irgendwann so langsam zum Schluss zu kommen. Ich hätte jetzt auch viel, viel mehr erzählen können. Wir können es gerne auch nachher noch machen, aber jetzt habe ich nur so ein bisschen angerissen, was es gibt, was man da machen kann, damit, wenn man irgendwann mal vielleicht auch in anderen Programmiersprachen darüber stößt, dann sieht man, ah ja, es gibt einen Filter, auch bei dieser Programmiersprache, und das ist ziemlich cool, das kann ich jetzt so benutzen. Ja? Natürlich. Es macht auf jeden Fall einen Performance-Unterschied, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ein Dozent oder ein Dozent lobt sich immer damit, dass er, also er hat eine eigene Programmiersprache und er hat Code, für den andere zig Seiten geschrieben haben, auf viele wenige kürzen können. Das heißt, durch diese Mächtigkeit hat man die Möglichkeit, eleganter zu programmieren, also ein bisschen kompakter. Und wenn man sich den Code mal durchliest, dann ist es einigermaßen nachvollziehbar. Ich meine, ich hatte jetzt vorhin ein paar Beispiele. Wenn man sich die durchliest, dann hat man sie, naja, wenn man das noch, obwohl man das noch nie gesehen hat, vielleicht ansatzweise verstanden. Also es hat dann auch den Vorteil, dass man den Code nochmal überarbeiten kann. Was man zum Beispiel bei C häufig nicht hat, dass man den einmal. Mir sagt jetzt HQ9 Plus nichts, aber. Ach so, okay. Okay. Also Hannes meint gerade, dass die Performance trotzdem noch einigermaßen gut ist. Ja, also bestimmte Sachen kommen ja eigentlich mehr auf die Komplexität an. Sagen wir mal die Komplexität von n Quadrat oder n hoch 3 oder so. Auf diesen Faktor davor, auf den kommt es dann häufig nicht an. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Quicksort benutzen kann und dieser Faktor sich einfach so ein bisschen dreht, dann spielt es am Ende keine Rolle. Es ist ein bisschen langsamer, ja, aber wenn ich dafür Code schöner lesen kann, dann macht man manchmal auch diesen Schwenker dahin. Das ist jetzt vielleicht auch so ein Teil des Schlusswortes, was ich noch sagen wollte, war, also Nochmal zusammengefasst, warum sollte man so programmieren? Weil man sich mehr auf das konzentrieren kann, was man überhaupt machen möchte und nicht, wie das Ganze umgesetzt wird. Und naja, ist vielleicht Ansichtssache, aber man kann so ein bisschen eleganteren Code schreiben. Wenn man jetzt dieses Fold anschaut, wahrscheinlich kann man auch irgendwelche Funktionen in anderen Programmiersprachen definieren, die dann genau das Gleiche machen, aber hier ist es Kernpunkt des Paradigmas, dass man eben genau sowas hat. Man kann kompakten Code hinschreiben. Warum?
Ist das ein bekanntes Programm, das in Haskell geschrieben ist? Das soll jeder verwenden?
Ja, es gibt ganze Window-Manager, die darin geschrieben werden. Ja. Ja, verteilte Versionskontrolle wird in Haskell geschrieben, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber andere Programmiersprachen sind am Kommen. Also ich weiß nicht, ob du von Scala gehört hast, das ist jetzt zum Beispiel eine neuere Sprache, die auf der Java Virtual Machine läuft. Das heißt, man programmiert im funktionalen Stil und kann es dann trotzdem auf seiner Java Virtual Machine laufen lassen. Und es ist dann performance-technisch vielleicht meistens sogar gleichwertig. Mit Java an sich. Also es gibt Möglichkeiten, auch in dem Denkschema recht effizient zu programmieren. Natürlich, wenn es darum geht, ist jetzt hier auch ein Punkt, auf Architektur zu optimieren. Ich meine, C kann man einfach nicht toppen, wenn es darum geht, für eine bestimmte Architektur, oder ich meine, Assembler kann man nicht toppen, für eine bestimmte Architektur genau das zu tun, was man gern haben möchte. Aber meistens ist sowas viel zu, also nicht abstrakt genug. Meistens möchte man irgendwie anders denken und nicht, welches Bit wird jetzt wie geschiftet oder herumgestoßen. Das heißt, wenn man auf die Hardware zu optimieren möchte, kann man ruhig auch C verwenden, aber für alles andere gibt es keine Ausrede.
So. Ich mir halt letztendlich im Programmierkurs ein kleines Fortran-Programm geschrieben.
Gut.
Ja. Macht man sowas im Haskell auch?
Könnte man bestimmt auch machen. Ich habe es noch nie gemacht. Also es wird wahrscheinlich schon möglich sein. Jürgen hat gerade gemeint, dass sie demnächst im Programmierkurs die Mandelbrotmenge berechnet haben und das Ganze auf eine Seite gepasst hat. Wahrscheinlich. Ich habe es jetzt noch... In Fortran, ja. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt hier noch nie gemacht. Es würde wahrscheinlich auch gehen. Ja, also Hannes meint, es ist ein Problem mit der Ausgabe. Das ist sogar richtig. Rein funktional gedacht gibt es gar keine Ein- und Ausgabe, sondern es sind ja alles nur Funktionen, die man da hinschreibt. Dieses Ein- und Ausgeben, das muss halt so noch dahin getrickst werden, aber es gibt Wege, das zu machen. Das wird mit Sicherheit gehen.
Ja, also ich meine, das Problem wahrscheinlich in jeder Sprache, die mir hat es einfach so gelöst, dass man nicht ein Bild Datei geschrieben.
Ja, gut. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Oder irgendwelches Bashing? Ich meine, wir können jetzt gerne noch ein paar Aufgaben machen, aber wir haben jetzt schon nach 10. Ich denke mal, genau, programmieren können wir dann im Parasco. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja.